Redispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Serafin von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch Folge 43.
Folge 43 nach einer kurzen Urlaubspause. Wir haben jetzt für die letzten 4 Wochen Nachrichten angesammelt und es sind eine ganze Menge geworden. Weiß man jetzt gar nicht genau, ob es wegen uns im Urlaub ist oder weil wir kurz vor der Sommerpause des Bundestags sind. Auf jeden Fall sind einige Kracher dabei. Aber kurz davor, du warst unterwegs. Wo warst du?
Ja, ich komme gerade vom BDW-Kongress, der alljährliche Branchentreff der Energiewirtschaft. War wieder interessant, also wirklich alle wichtigen Themen dabei. Muss sagen, von den Themen auch jetzt nicht unbedingt was Neues. Bin mir nicht sicher, ob wir letztes Jahr schon hatten, was ich ganz spannend fand. Es gab eine eigene Session zu CCS, CCU, auch mit einem eigenen Stand von Winterschaldea, wo das irgendwie live dann dargestellt wurde, gemacht wurde, wie CO2 dort eingelagert wurde in so ein Modell. Da waren immer einige da, haben sich das angeschaut. Das war ganz interessant. Und natürlich Highlight war dies Jahr auch wieder die Rede von Minister Habeck. Das war dann schon nach der Einigung vom Gebäudeenergiegesetz, kommen wir ja gleich noch zu.
War er erleichtert?
Ja, er wirkte entspannt und erleichtert und war dann auch so ganz froh bei der Sache, bei seiner Rede. Und da war auf jeden Fall ganz interessant, dass er gesagt hat, im Großen und Ganzen steht jetzt alles, was das Gesetzgebungsverfahren angeht. Und es würde noch das Thema Kernnetze auf der Tagesordnung stehen. Das müsste noch bis nächstes Jahr dann durch sein und damit dann sozusagen der Wasserstoffhochlauf gesichert werden. Und ab jetzt wird es dann eigentlich ums Umsetzen gehen. Und als Beispiel hat er auch PV genannt. Da läuft es schon ganz gut. Da meinte, da könnte es gut sein, dass wir dieses Jahr die 10 Gigawatt schaffen. Bei Wind sind wir wohl noch ein bisschen hinten dran. Und natürlich gibt es ja noch ein paar andere Handlungsfelder. Aber er wirkte eigentlich ganz zufrieden.
Okay, er wirkte zufrieden, aber ich habe auch von Andrea gelesen, also die Vorsitzende des BDEW, so Dinge wie die Wasserstoffsprinter, die Gaskraftwerke, die jetzt noch ausstehen, das sind ja schon Dinge, die noch nicht geregelt sind.
Richtig, gut, dass du sagst, das ist der zweite Punkt, der auch noch entsprechend geregelt werden muss, hat er gesagt, genau, das waren die 2 Punkte. Okay. Auch da, klar, brauchen wir riesige Kapazitäten, die Zeit läuft davon. Also genau, wenn man von hinten rechnet und weiß, wie lange es braucht, bis von der Planung bis an Netzanschluss und Gaskraftwerk braucht, dann wird das ganz schön knapp. Gut, schauen wir ganz kurz auf die Preise. Da hat sich in der Zeit eigentlich nicht so viel getan. Weiterhin stabil, Terminmarkt für nächstes Jahr in ähnlicher Größenordnung. Also jetzt, wo ich vorhin drauf geschaut habe, Gas bei 55 Euro pro Megawattstunde, Strom bei 160 Euro pro Megawattstunde und auch in der Langfristperspektive gleiche Tendenz, also Strom Richtung 100 Euro pro Megawattstunde. Ganz aktuell, wenn man schaut auf die aktuellen Gaspreise, liegen wir sogar drunter. Also da haben wir tatsächlich deutlich unter Vorkrisenniveau. Also Krise hat ja schon ein bisschen früher angefangen. Natürlich ein bisschen teurer als jetzt vielleicht irgendwie 3 Jahre zurück. Aber in Kurzfristmärkten ist es relativ günstig und in Terminmärkten natürlich schon noch teurer als früher. Aber im Vergleich zu vor 4 Wochen hat sich da jetzt nicht so viel getan. Demnach schau mal rein, was sich alles getan hat und es hat sich gerade in Deutschland viel getan auf Bundesebene.
Ganz genau, wir starten jetzt mit Deutschland und gehen dann, nachdem wir die ganzen Nachrichten abgehandelt haben, auf die EU-Ebene. Und hier in Deutschland, wir haben es gerade schon gehört, du hast es gesagt, es gab eine Einigung zum Gebäudeenergiegesetz. Es war auch heute schon im Bundestag, wir nehmen jetzt am 15.06. auf. War ganz interessant, weil der Entwurf im Bundestag war noch der alte, aber es wird quasi jetzt schon mal in den Bundestag gegeben, damit man dann noch vor der Sommerpause durchkommt. Und was steht drinnen, worauf haben sich die Koalitionäre geeinigt? Oder was wollen sie jetzt an diesem Entwurf noch ändern? Es soll zuerst die kommunale Wärmeplanung kommen und dann soll das GEG wirken. Die kommunale Wärmeplanung bedeutet, dass die Städte, die Kommunen einen Plan anfertigen, in dem sie sagen, hier diese Regionen, die schließen wir ans Fernwärmenetz an, andere Bereiche nicht. Und dann weiß man als Hauseigentümer, auf was man sich einstellen muss. Und solange diese Pläne dann noch nicht da sind, gelten die Regeln des GGs eben noch nicht.
Genau, und im Rahmen dieser kommunalen Wärmeplanung, also ist auch ja jetzt erstmal nichts Neues, also genau, gibt es ja auch schon länger das Instrument, nur nicht bundesweit und nicht verpflichtend bundesweit, aber in unseren Energienutzungsplänen, in integrierten Klimaschutzkonzepten haben wir sowas ja in der Vergangenheit auch schon gemacht. Und ja, was jetzt sozusagen nochmal die Tür öffnet Richtung Gasheizung oder Wasserstoff, auch bei vorliegender Wärmeplanung, ist halt, dass wenn dann hier der regionale Versorger sagt, hey, hier kommt ein Bereich, da wird Wasserstoff kommen durch mein bestehendes Gasnetz, das werde ich umrüsten, dann könnte man auch weiter mit einer Gastherme fahren. Und das Entscheidende, bis diese Wärmeplanung eben steht, also spätestens 2028, wäre im Bestand eben im Austausch auch noch Gasheizungen möglich. Also es kommt nicht mit der Radikalität, wie es im Ursprungsversion angekündigt war, aber hinten raus führt es letztendlich zum Gleichen, dass sukzessive alte Heizungen ausgetauscht werden gegen regenerative Systeme und im Neubaubereich eben gleich auf regenerative Systeme gesetzt werden muss.
Das angesprochene Gesetz zur Wärmeplanung ist jetzt auch schon draußen. Also das zuständige Ministerium hat den Entwurf veröffentlicht. Ich glaube, vor 3 Wochen war es circa. Den Link packen wir in die Shownotes, da könnt ihr mal reinsehen. Und kurz zusammengefasst, was steht da drinnen? Zum einen eben, wie wir es gerade schon gesagt haben, die verpflichtende Vorgabe, dass die Länder sicherstellen müssen, dass die Kommunen eine Wärmeplanung bis 2028 fertigstellen. Zusätzlich steht drinnen, diese Wärmenetze müssen dekarbonisiert werden. Also bis 2030 müssen diese Wärmenetze zumindest 50% klimaneutral sein und bis 2044 müssen sie dann komplett aus erneuerbaren Energien oder aus unvermeidbarer Abwärme gespeist werden.
Und das ist tatsächlich relativ ambitioniert. Also wenn man sich jetzt so einzelne Fernwärmenetze anschaut, wenn man nicht berücksichtigt, dass viele dieser Wärmenetze eben durch KWK gespeist werden und das wird dort nicht berücksichtigt. Also KWK ist hier erstmal noch der Bonus. Aber das
genau, die sind ausgenommen.
Ausgenommen. Also das ist in der Berechnung dann nicht drin, genau. Mhm. Und dann muss ich den Rest eben mit 50% erneuerbar machen. Aber das ist je nach Standortbedingungen auch nicht ganz so einfach. Und was mir gerade auffällt, ist, dass hier tatsächlich steht 1. Januar 2030, weil bei den Zielen, wenn wir 2030 sagen, ist es ja meistens Ende des Jahres, wo die Ziele erfüllt werden müssen. Aber hier muss wirklich dann zum 1. Januar 2030 diese Marke von 50% erreicht sein.
Diese Woche kam ein zweiter Entwurf eines Gesetzes heraus, nämlich der Entwurf zur Novelle des Klimaschutzgesetzes. Das Klimaschutzgesetz ist das zentrale Gesetz in Deutschland, das die großen Ziele vorschreibt. Also bis 2045 möchten wir in Deutschland klimaneutral sein. Und dieses große Ziel, das bleibt auch gleich. Was sich ändert, sind jetzt Regelungen bei den Sektorzielen. Also die Sektorziele werden quasi abgeschafft. Die Minister, die Ministerien sind nicht mehr oder ja müssen kein Sofortprogramm mehr auf den Weg bringen, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen.
Genau, aber gemonitort werden die einzelnen Sektoren weiterhin. Also es ist nur nicht sozusagen, es gibt keine direkten Konsequenzen, solange in Summe alles stimmt.
Ganz genau richtig. Was jetzt weiterhin oder zudem noch gemonitort wird, sind zukünftige Jahre. Also es werden Projektionsdaten berechnet auf Basis der Maßnahmen, die jetzt schon von der Regierung beschlossen wurden. Also ein Forschungskonsortium wird sich hinsetzen, wird alle Klimaschutzmaßnahmen zusammensammeln und dann berechnen, okay, wie wird sich unser System entwickeln, wie viel werden wir ausstoßen, wenn wir all diese Maßnahmen umsetzen. Und am Ende kommt dann eine CO2-Zahl raus und daran können wir ablesen, ob wir das Budget bis 2030 einhalten oder nicht. Wenn 2 Jahre in Folge rauskommt, dass wir das Budget bis 2030 nicht einhalten, dann ist die Bundesregierung in Summe dafür oder dazu verpflichtet, ein Klimaschutz-Sofortprogramm auf den Weg zu bringen.
Genau, also hier nochmal zur Klärung. Also es geht wirklich immer um die kumulierten Emissionen in dem Zeitraum von 2020 bis 2030 in dieser ganzen Dekade. Das heißt, wenn ich in einem Jahr nicht so gut war und einfach nicht genug Maßnahmen gesetzt, dann es fehlen dann, was auch immer, 10 Millionen Tonnen, da muss ich mich im nächsten Jahr nicht nur schaffen, dass ich das dahin komme, sondern ich muss letztendlich den neuen Wert schaffen und noch was darüber hinaus, um die 10 Millionen, die ich im letzten Jahr nicht geschafft habe, noch zusätzlich einzuspannen, weil es geht immer um das Budget. Und das ist natürlich schon ambitioniert. Und um nochmal ein Gefühl dafür zu geben, also um welche Summen es da geht, also bei den Jahresemissionsgesamtmengen, also da war einfach 2020 gestartet mit 813 Millionen Tonnen und im Jahr 2030 438 Millionen Tonnen, also ja fast eine Verhalbierung der gesamten Emissionen und natürlich jedes Jahr entsprechende Reduktion, die dort angegangen werden muss. Also das wird auf jeden Fall sportlich und ja, jetzt wird es dann wahrscheinlich dann auch bald vermutlich auch Maßnahmen nochmal zusätzlich geben, weil Minister Habeck hat gestern auch in seiner Rede gesagt, alles, was sie momentan auf dem Tisch haben und schon gemacht haben, da würden dann immer noch 20% ungefähr fehlen bis 2030. Also gut, wenn sie es jetzt einmal reißen, dann müssten sie ja noch nichts machen, aber das zeigt schon, noch ist nicht genug beschlossen, um hier dieses Ziel zu erreichen.
Richtig, also passend dazu hat das BMWK jetzt ein Klimaschutzprogramm veröffentlicht. Das fasst eigentlich die Maßnahmen zusammen, die die Ampel jetzt in dieser Legislaturperiode in Summe umsetzen möchte. Und da sind die Maßnahmen mit inbegriffen, die sie schon umgesetzt hat und die jetzt noch kommen sollen. Vorhaben, die sie schon erledigt haben, war zum Beispiel die größere EEG-Novelle in 2022, wo man die ambitionierteren Ausbaupfade von PV und Wind beschlossen hat. Vorhaben, die jetzt noch in Arbeit sind, beispielsweise das GEG, oder Vorhaben, die in Zukunft noch kommen sollen, beispielsweise in der Industrie, Superabschreibungen stehen da drinnen.
Genau, also bis 2030 wirkt vor allen Dingen natürlich der Ausbau der Erneuerbaren, wo ja wirklich nach Osterpaket extrem viel passieren soll. Das heißt, der Stromsektor, da werden viele Millionen Tonnen eingespart. Im Wärmesektor vielleicht jetzt nicht ganz so viel wie ursprünglich erhofft, je nachdem, was dann auch so schon passiert vor 28 und ab 28 natürlich dann mit der kommunalen Wärmeplanung umgesetzt und dann der Verschärfung wahrscheinlich etwas mehr und ja, Hochlauf der Elektromobilität, da sind die aktuellen Zahlen ja auch ganz gut. Und was dann sozusagen ab 2030 natürlich irgendwann noch passieren muss, ist das Thema Wasserstoff. Und auch hier ist was passiert. Bundeskabinett hat hier auch einen Gesetzentwurf beschlossen, und zwar zur Schaffung eines Wasserstoffkernnetzes. Also die treuen Hörer unseres Podcasts, die haben öfter schon das Wort Startnetz gehört. Das ist das, so wie wir es hier in Bayern bezeichnet haben, sozusagen mit dem man loslegt. Hier das Ganze wird jetzt eben Kernnetz genannt, das, was sozusagen zentral am Anfang steht, was No Regret ist, was man auf jeden Fall haben soll. Und ja, um das zu beschließen, was ist denn jetzt genau das Kernnetz? Wer sollte das besser können als die Fernleitungsnetzbetreiber? Also die sollen das jetzt berechnen. Aber also die dürfen sich auch nicht wünschen, was sie wollen und dann machen. Klassischer Prozess, das muss dann die Bundesnetzagentur wieder genehmigen. Und da wäre das Ziel dann 2032, dass das Kernnetz steht, betriebsfähig ist. Also das ist das, was sozusagen einer der zwei Baustellen ist, über die wir am Anfang geredet haben, was Habeck jetzt zügig noch auf die Strecke bringen will, damit hier auch gewisse Planungssicherheit ist. Und ja, vielleicht auch wichtiger Baustein für die kommunale Wärmeplanung, weil wenn das Kernnetz nicht in der Nähe liegt, wird es dann auch schwierig, irgendein Verteilnetz dann mit Wasserstoff oder sonstigen grünen Gasen zu bespielen.
Ganz genau. Beim Kernnetz soll es jetzt sehr schnell gehen. Die Fernleitungsnetzbetreiber werden dann anfangen zu rechnen, sobald das Gesetz raus ist. Es soll aber nach dieser Novelle nochmal eine zweite Novelle oder eine zweite Änderung an dem Gesetz geben. Dann wird vergleichbar zum Netzentwicklungsplan Gas wird es einen Netzentwicklungsplan Wasserstoff geben, in dem da ein fester Prozess vorgeschrieben ist, wie dieses Kernwasserstoffnetz dann Stück für Stück ausgebaut wird.
Gut, dann noch eine etwas exoterische Nachricht im Bereich Energie, aber es enthält auch energierelevante Themen. Und zwar hat die Bundesregierung ganz frisch die nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt. Und hier ist es so, dass beim Leitprinzip der Energiesicherheit eben steht, wir müssen diversifizieren. Keine große Überraschung. Ich glaube, das wurde auch vorher schon ausgerufen. Da wurde davon gelernt, dass das nicht so schlau war, alle Eier in einen Korb zu legen. Diese große Abhängigkeit von Russland und so auch als Leitprinzip der Energiesicherheit. Wir müssen eben das CO2-neutral gestalten. Und ja, der berühmte Klimaclub vom Olaf Scholz ist auch wieder drin. Der soll auch weiter forciert werden. Genau, und grundsätzlich ist hier aber noch gesagt worden, letztes Jahr war ja Safety First die Devise, das heißt, es drehte sich alles um Versorgungssicherheit und auch hier ist das berücksichtigt, wenn zukünftig kurzfristige Maßnahmen ergriffen werden, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, sollen die zukünftig weiterhin im Einklang mit dem Klimaschutz getroffen werden.
Wir haben ein Update zu den Klimaschutzverträgen. Das vorbereitende Verfahren, so wird es genannt, ist gestartet und in diesem vorbereitenden Verfahren können sich jetzt Unternehmen melden, die mehr als 10 Kilotonnen CO2 pro Jahr ausstoßen und Projekte haben, mit denen sie ihre energieintensive Produktion klimaneutral gestalten möchten.
Vielleicht, glaube ich, solltest du noch mal ganz kurz Klimaschutzvertrag erklären. Also wir hatten ja da mal eine etwas längere Folge zu, aber ich glaube, da müssen wir noch mal alle abholen.
Ja, Klimaschutzverträge sind eine Form von Differenzverträgen und Differenzverträge, auf Englisch Carbon Contracts for Difference, sind Verträge, in dem sich der Staat einschaltet und zusichert, dass er einem Fördernehmer die Differenz zwischen der fossilen Produktionsroute und der grünen Alternative deckt. Also wenn ich jetzt als Stahlhersteller meinen Stahl im Hochofen produziere, dann ist das aktuell noch günstiger, als wenn ich das über die Direktreduktionsroute tue. Und diese Differenz ist jetzt der Staat bereit zu schließen, indem er Geld in die Hand nimmt und diese Projekte fördert. So, und jetzt in den nächsten 2 Monaten, also ich glaube 2 Wochen sind schon rum von diesen 2 Monaten, haben Unternehmen Zeit, sich zu melden. Es ist eine notwendige Bedingung, dass sie sich jetzt in diesen 2 Monaten melden für die erste Auktionsrunde. Und danach gibt es dann einen nächsten Schritt. Das heißt dann Bieterwettstreit. Und dort werden dann die Projekte ausgewählt, die am günstigsten CO2 einsparen werden. Ein kleiner Zusatz, das Instrument ist vor allem für die energieintensive Industrie gedacht. Genau, da gibt es eine Liste an Branchen, die sich jetzt da bei diesem Instrument beteiligen dürfen.
Genau, also da geht es ja letztendlich um das wirklich Produktionsverfahren komplett umgestellt werden müssen, also mit erheblichen Investitionen, wo sonstige Risiken sind. Es geht ja jetzt nicht darum, dass irgendwie ein großer Riesenkonzern, der mit klassischen Produktionsverfahren, wo man sozusagen auch klassisch einfach durch grünen Strom und vielleicht eine Wärmepumpe das Ganze dekarbonisieren kann, sondern es geht wirklich darum, wie du am Beispiel Stahl gezeigt hast, hier im Prinzip komplett neue Produktionsrouten aufzubauen.
Wir kommen nochmal zurück zum Wasserstoff. Robert Habeck hat sich mit der EU-Kommissarin Simpson getroffen und die beiden haben darüber diskutiert, wie wir die Importziele der Europäischen Union erreichen. Die Importziele von Wasserstoff. Und in Deutschland gibt es ein Instrument, das nennt sich H2Global. Wir hatten in der Folge 27 Kirsten Westphal da, die zu dem Zeitpunkt noch Vorständin in dieser Stiftung war. Und die hat uns das ganz gut erklärt, was es ist. Also gerne dort nochmal reinhören.
Vielleicht nochmal zur Schärfung. Gibt es konkrete Importziele?
Ja, das gibt's im Repower EU-Plan. sind zwei Ziele definiert, nämlich 10 Millionen Tonnen Wasserstoff sollen in der EU produziert werden und weitere 10 Millionen Tonnen sollen importiert werden.
Ja, stimmt. Ja, schon etwas länger her und passiert so viel, da vergisst man auch doch mal die ein oder andere Zahl.
Okay, dann jetzt aber nochmal für diejenigen, die Folge nicht gehört haben, aber wo es auch schon zu lange her ist. H2Global ist eine Stiftung, die international Wasserstoff einkauft zu einem recht teuren Preis und verkauft ihn dann billiger an deutsche Unternehmen weiter. Und diese Lücke, das deckt dann die Stiftung. Eigentlich vergleichbar wie die Klimaschutzverträge vorhin aus der Industrie. Und jetzt hat die EU eine European Hydrogen Bank beschlossen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es sie schon gibt, aber die soll nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren. Und hier hat man sich darauf geeinigt, dass diese beiden Institutionen enger verzahnt werden sollen. Europäischen Partnern soll es ermöglicht werden, sich auch bei H2Global zu beteiligen. Und die Stiftung H2Global unterstützt mit ihrer Expertise die Hydrogen Bank, wie solche Ausschreibungsdesign zu gestalten sind. H2Global hat ja schon die erste Ausschreibung durchgeführt dieses Jahr.
Ja, schönes Instrument, was da in H2 global entwickelt wurde. Ja, vielleicht nochmal zur Schärfung, genau. Also die kaufen nicht teuer ein, weil sie so dumm sind, sondern die kaufen im Ausland natürlich so günstig wie möglich ein. Also das ist auch ein Auktionsmechanismus. Aber aktuell beim Hochfahren sind die Produktionskosten auch bei günstigen Bedingungen irgendwo im Ausland noch deutlich höher als das, was die Industrie aktuell bezahlen kann, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auf der Seite wird auch entsprechend auktioniert. Und natürlich, wenn man 10 Millionen Tonnen über diesen Mechanismus dann sozusagen subventionieren muss, wären das natürlich schon erhebliche Summen, die da auf europäischer Ebene jetzt wohl zur Diskussion stehen. Aber die Hoffnung ist natürlich, wenn bis 2030 jetzt die Kapazitäten aufgebaut werden, dass es dann auch etwas günstiger wird als das, was man aktuell so sieht.
Als Ergänzung zur letzten Folge vielleicht, das BMWK hatte vor 5 Wochen eine PV-Strategie veröffentlicht und dann kurz darauf hat es auch die Wind-an-Land-Strategie eröffentlicht. Da geht es darum, dass man diese beiden Energiequellen der Zukunft jetzt nochmal ordentlich pusht, dass der Zubau an Fahrt aufnimmt. Wir hatten in der letzten Folge die Handlungsfelder der PV-Strategie angeschaut und heute haben wir nochmal die Strategie für Wind an Land dabei. Nochmal zur Erinnerung, bis 2030 soll 80% des Stromes erneuerbar sein. Und das bedeutet, dass wir in den kommenden Jahren 10 Gigawatt pro Jahr Wind ausbauen müssen. Zum Vergleich oder zur Einordnung, letztes Jahr waren es in Summe 2,1 Gigawatt.
Genau, also da ist noch viel zu tun. Wir hatten in der Vergangenheit auch schon auch mehr geschafft und wir wissen es ja aufgrund der längeren Planungs- und Genehmigungsverfahren und auch Bauzeiten dauert es natürlich hier etwas länger, das Ganze hochzufahren im Vergleich zur Photovoltaik. Und jetzt in dieser Strategie sind entsprechend Handlungsfelder genannt und ja, keine großen Überraschungen, also die üblichen Themen, wie beispielsweise Genehmigungsverfahren vereinfachen und beschleunigen, Fachkräfte sichern. Vielleicht ein Punkt von den 12, die dort genannt werden, der in der PV-Strategie so nicht aufgetaucht ist, weil es dort nicht so relevant ist, bei Wind aber natürlich schon sehr, ist, dass einige der Windkraftanlagen ja natürlich in den nächsten Jahren aus dem EEG fallen und da ist ein Punkt, ja, Bestandsanlagen erhalten, dass die nicht einfach zurückgebaut werden, da kommt nichts Neues hin oder im Idealfall repowern, das heißt gute Standorte mit neuen, modernen Windkraftanlagen zu ersetzen und nicht wirklich dann plötzlich auch noch Rückbau zu haben. Genau, ich weiß nicht, ob dir noch andere Handlungsfelder aufgefallen sind.
Ja, also klar, das erste war Ausbau mit dem erneuerbaren Energiengesetz. Was interessant war, war eher das zweite. Das war dann nochmal Geschäftsmodelle außerhalb des EEGs flankieren. Also man möchte jetzt langsam aber sicher die Windkraft in den freien Markt entlassen. Oder hier in dem Fall meinen sie auch Konstrukte wie PPAs, die aber nichtsdestotrotz dann auch förderfrei sind.
Gut, ein großes Thema, was auf allen BDW-Tagungen eigentlich immer diskutiert wird und auch diesmal Thema war, ist natürlich, wir haben riesige Investitionen vor uns, vor allen Dingen auch im Netzbereich, Übertragungsnetz. Der NEP, kommen wir gleich noch zu, ist jetzt sozusagen in der zweiten Fassung da. Das sind riesige Investitionen in Verteilnetzen, sind riesige Investitionen und das machen die Verteilnetzbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber auch, aber sie müssen damit auch Geld verdienen und sie müssen vor allen Dingen auch das Geld dafür beschaffen und deswegen geht es immer um das Thema Eigenkapitalverzinsung und da gab es jetzt die Meldung, dass die BNetz A gesagt hat, okay, wir sind jetzt in einer Zinswende drin, heute zufälligerweise EZB auch nochmal Zins auf 4% erhöht und da haben sie gesagt, okay, mit dem Satz, der momentan gilt, 5,07%, ist es wahrscheinlich wirklich schwierig, hier Neuinvestitionen ausreichend anzureizen. Und sie haben gesagt, für neue Anlagen, neue Investitionen, die jetzt benötigt werden, um den Netzausbau zu entfesseln, wird ihnen 7,09% zugestanden. Also das ist ein Novum. Also das heißt, man hat jetzt zwei Zinssätze, mit denen man rechnen muss. Alles, was bisher investiert wurde in den letzten Jahren, da kriegt man 5,07% für. Alles, was jetzt neu dazu kommt, da kriegt man 7,09%.
Nochmal zum Verständnis, warum kann die Bundesnetzagentur überhaupt bestimmen, wie viel die Netzbetreiber verdienen?
Genau, also es darf eben nur die Bundesnetzagentur, da gab es ja auch noch die Diskussion, Trennung zwischen Bundesregierung und Bundesnetzagentur, fällt mir nur gerade ein, weil Habeck natürlich da auch mit konfrontiert wurde und gesagt, hier der Wunsch, da muss noch was passieren und hat er einfach nur die Hände gehoben, hat gesagt, ja, ist nicht in meinem Verantwortungsbereich, da müsst ihr euch an die BNetz A wenden, aber hier nochmal das Grundprinzip erklärt, die Netze sind ja alles Monopole. Also wir haben ja nicht zwei Parallelnetze im Boden liegen und man sucht sich einen Netzbetreiber aus. Man kann nur den einen Netzbetreiber wählen. Monopolist hätte die Marktmacht hier, große Gewinne zu erzielen. Das heißt, hier wird dieser Bereich reguliert. Es wird so ein virtueller Wettbewerb angefragt und irgendwie muss man ja den Netzbetreibern trotzdem zugestehen, dass sie Geld verdienen. Und da hat man gesagt, okay, pass auf, alles, was du von deinem Geld dort reinsteckst, da kriegst du eine gesicherte Verzinsung zu. Das ist dieser Eigenkapitalzins und das ist das, was sie tatsächlich einfach Gewinn machen. Im Gegensatz dazu alles andere, was irgendwie Kosten sind, operative Kosten, das sind Durchlaufkosten, die kriegen sie dann ersetzt, 1:1, aber da verdienen sie nichts. Also da geben sie links was aus und dann kriegen sie rechts sozusagen das Gleiche von der BNetz A, von der BNetz A genehmigt, aber natürlich durch die Netznutzer, also jeder, der Strom verbraucht, hat ja Netznutzungsentgelte zu zahlen und da kriegt er genau das angerechnet, was er an Kosten hat, aber das, was er investiert, dieses Eigenkapital, deswegen Eigenkapitalverzinsung, das generiert dann einen Gewinn in Form einer Verzinsung.
Okay, das bedeutet dann aber auch gleichzeitig, wenn diese Eigenkapitalverzinsung steigt, dass jetzt die Netznutzungsentgelte ein bisschen steigen werden.
Richtig, genau. Also dann beim Verbraucher sind das Kosten. Also das ist richtig. Irgendjemand muss es am Ende bezahlen, wenn jemand mehr verdient. Das sind dann wir, die Letztverbraucher, aber natürlich auch Industriekunden etc. Also der Strom wird letztendlich dadurch teurer, wenn dieser Kapitalzins steigt.
Gut. Ein paar ganz schnelle Nachrichten. Das Kabinett hat weitere Änderungen beschlossen. Mehrere Energiegesetze sind durch das Kabinett gerauscht. Kurz genannt ist nochmal eine kurze Novelle beim EEG. Das Energiefinanzierungsgesetz hat nochmal eine Novelle verpasst bekommen und das Windenergieflächenbedarfgesetz. Da sind verschiedene kleinere Regelungen drinnen. Beispielsweise im EEG wurde jetzt eine Rückgabemöglichkeit für Projektierer von Windanlagen eingeräumt, die in der Vergangenheit Zuschläge bekommen haben und jetzt aufgrund gestiegener Kosten diese Projekte so nicht mehr umsetzen können. Die haben jetzt die Möglichkeit, eben diese Zuschläge zurückzugeben. Und daneben im Windenergieflächenbedarfsgesetz wurde nochmal die Länderöffnungsklausel spezifiziert.
Gut, ich habe es gerade schon erwähnt, vom Netzentwicklungsplan Strom gibt es jetzt den zweiten Entwurf, hier auch in den Shownotes nochmal verlinkt, unter netzentwicklungsplan.de. Und das ist sozusagen jetzt die finale Version, mit dem die Übertragungsnetzbetreiber jetzt auf die Bundesnetzagentur eben dann zugehen und die darauf basierend dann den Bundesbedarfsplan erstellt. Und wenn das dann so genehmigt wird im Bundestag, dann dürfen diese Investitionen, die da drin stehen, eben getätigt werden. Da ist dann Planungssicherheit für die Übertragungsnetzbetreiber und das sind dann diese Investitionen, die dann auch entsprechend verzinst werden. Also das ist natürlich attraktiv, hier diese Investitionen zu tätigen, aber hier geht es eben wirklich um viele, viele, viele Milliarden und das muss auch natürlich auch irgendwo wieder am Kapitalmarkt beschafft werden und deswegen sagen die Netzbetreiber, es ist so wichtig, dass er hier einen wettbewerbsfähigen Zinssatz hat, weil, also worst case, wenn man jetzt irgendwo anders einfach so mehr bekommen würde auf dem Tagesgeldkonto als bei den Netzbetreibern, dann wird dort natürlich kein Geld reinfließen. Also soweit ist es jetzt noch nicht, aber natürlich durch diesen zunehmenden Zinsanstieg wird es immer schwieriger, hier sich Kapital zu beschaffen.
Genau, und der zweite Entwurf ist quasi der letzte Entwurf der Netzbetreiber. Als nächstes kommt jetzt dieser Bundesbedarfsplan und dann geht wahrscheinlich die öffentliche Diskussion zu diesem Netzausbauplan los. Und wir hatten es in den letzten Folgen, als der erste Entwurf rausgekommen ist, schon. Der Ausbauplan ist recht wuchtig.
Genau, was Neues ist wirklich, dass wir jetzt beim Netzentwicklungsplan den Zielzustand erfasst haben. Das ist sozusagen das Zielbild ist da, klimaneutrales Deutschland und für dieses Zielbild soll jetzt quasi das Netz dann auch gebaut werden.
Ein kurzes Update zur Abschöpfung der Überschusserlöse. Kurz zur Erinnerung, die Strompreisbremsen wurden eingeführt, um die hohen Energiepreise abzudämpfen. Und auf der anderen Seite wurden dann die Zufallsgewinne, so wurden sie damals genannt, abgeschöpft, damit sich diese Gewinner, die Zufallsgewinner, an den Kosten der, so nenne ich sie jetzt mal, Verlierer beteiligen. Und jetzt hat sich die Situation soweit entspannt. Du hast es vorhin gesagt, die Energiepreise sind wieder unten, kein Vergleich zu dem, was wir vor ein paar Monaten hatten. Und jetzt sagt der Gesetzesgeber, dass diese Maßnahme nicht mehr gerechtfertigt sei. Deswegen läuft sie zum 30. Juni aus.
Ja, hört sich alles so nach easy peasy an. Hätte ich jetzt auch gedacht, da vielleicht auch nochmal ein Eindruck vom BDW-Kongress. Als ich das gesagt habe, ist doch jetzt, läuft doch aus, nein, und wir müssen ja noch alles Mögliche berichten, Daten vorhalten etc., die entsprechenden zukünftigen Kontrakte und so. Also die Branche ist wohl noch erheblich damit beschäftigt. Gestern gab es dazu auch wohl eine Anhörung. BDW hat da wohl auch nochmal ein 110-seitiges Papier eingespeist, gab auch nochmal irgendwelche einzelnen Punkte, wo gesagt haben, hier macht es keinen Sinn, dass Überschusserlöse abgeschöpft werden. Also der Mechanismus hört auf, aber die Branche ist wohl weiterhin intensiv damit beschäftigt.
So, jetzt sind wir durch mit den Nachrichten auf Bundesebene. Wir springen zur EU. Dort gab es eine Einigung im Trilog zur EED. Das ist die Energieeffizienzrichtlinie. Und die Energieeffizienzrichtlinie gehört inhaltlich zum deutschen Energieeffizienzgesetz. Normalerweise ist es ja so, dass die Europäische Union eine Richtlinie verabschiedet und dann hat ein Mitgliedstaat 2 Jahre lang Zeit, diese Richtlinie in nationales Recht zu gießen. Und hier ist es besonders, also das deutsche Energieeffizienzgesetz ist jetzt schon im Bundestag und die Europäische Union hat die Richtlinie aber noch gar nicht verabschiedet. Das passiert gerade parallel. Aber ja, was steht drinnen? Auf der Europäischen Union hat man sich darauf geeinigt, dass der Endenergieverbrauch um 11,7% bis zum Jahr 2030 sinken soll im Vergleich zum Jahr 2020.
Das ist ja jetzt eine Abweichung zu dem, was in Deutschland geplant ist, ne? Da ist ja das Basisjahr 2008. Das heißt, hier sind diese Vergleiche von den prozentualen Einsparungen immer schwierig, direkt miteinander zu vergleichen.
Sind so leicht nicht möglich, nee. Ich kann jetzt nur die Prozentsätze nochmal nennen. Also im Vergleich zum Jahr 2008 möchte man bis zum Jahr 2030 in Deutschland 26,5% Endenergieverbrauch einsparen.
Genau, da hatten wir ja in der Folge, wo André bei uns war und den Bayernplan präsentiert hat, schon mal gezeigt, wie ambitioniert das letztendlich ist, dass das wirklich zumindest auf Bundesebene komplett in den typischen Zielszenarien liegt, auf dem Korridor. Und für Bayern, wenn man es direkt runterbrechen würde, fast unmöglich erschien, weil in Bayern durch entsprechendes Wirtschaftswachstum im Jahr, in dem Zeitraum 2008 bis 2020 eben nicht entsprechend eingespart wurde, sondern durch Produktionsausweitungen, ich glaube, das Niveau etwa gehalten wurde. Und deswegen ist das natürlich ein erheblicher Handlungsdruck, der dann in den nächsten Jahren hier entsteht.
Zweite Nachricht aus der EU ist der CBAM. Das ist ein Zoll auf CO2. Dieser wurde zusammen mit der Novellierung des ETS, also des Emissionshandelssystems, eingeführt, weil man gesagt hat, wir möchten den Branchen, die aktuell kostenlose Zertifikate bekommen, nicht mehr diese kostenlosen Zertifikate geben. Aber der Grund damals war, warum sie eben kostenlos waren, dass man sie vor der internationalen Konkurrenz schützen wollte. Und jetzt dreht man es um. Man teilt diese Zertifikate nicht mehr kostenlos zu, sondern erhebt einen Zoll auf Waren, die aus dem europäischen Ausland in die EU importiert werden. Und dieser CBAM, der wird jetzt implementiert. Die Verordnung ist im Mai veröffentlicht worden im Amtsblatt der EU und diese Verordnung hat sehr schnell Auswirkungen. Es startet jetzt in diesem Jahr noch im Oktober eine Einführungsphase. Diese dauert bis 2025 und danach kommt die Implementierungsphase. Und schon in der Einführungsphase müssen alle Unternehmen, die Eisen und Stahl, Aluminium, Zement, Strom, Düngemittel, Wasserstoff und bestimmte vor- und nachgelagerte Produkte importieren, einen CBAM-Bericht erstellen. Und in diesem CBAM-Bericht steht drinnen, welchen CO2-Rucksack diese Produkte haben.
Und was dieses CO2 in den jeweiligen Produktionsländern gekostet hat, damit man die Delta-Kosten dann erheben kann.
Richtig. Oder? Dann rechnen wir die Delta-Kosten aus. Das muss jetzt noch nicht gezahlt werden in der Übergangsphase. Das muss man erst in der Implementierungsphase 2026. Da sind dann nicht mehr diese, das heißt dann anders, das heißt dann CBAM-Erklärung. Die muss dann auch noch jedes Jahr, also nur noch einmal im Jahr geschrieben werden. Aber mit dieser CBAM-Erklärung ab 2026 müssen dann auch CBAM-Zertifikate nachgewiesen werden, um zu zeigen, okay, ich habe diesen Zoll bezahlt, ich habe diese Differenz ausgeglichen.
Also je komplizierter wir das Ganze machen, desto besseren Protektionismus haben wir dann eigentlich, weil selbst wenn die Kosten vielleicht gar nicht so groß sind, wenn der bürokratische Aufwand so hoch ist, dass man keine Lust mehr hat, was zu importieren, dann stellt man es lieber in Europa her.
Ja, und das ist jetzt eben die große Frage. Also ab 1. Oktober müssen diese Unternehmen schon vierteljährlich einen CBAM-Bericht schreiben. Es ist noch nicht so ganz klar, wie die Methodik dahinter aussieht, wie das zu berechnen ist. Es wurde jetzt diese Woche nochmal eine Verordnung zur Konsultation freigegeben von der EU, die heißt Durchführungsverordnung und dieser Durchführungsverordnung ist jetzt die Methodik aufgeschlüsselt. Die wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten verabschiedet werden und dann dürfen sich die Unternehmen da mal hinsetzen und schauen, wie sie denn diese Zahlen ausrechnen haben. Und leider schon recht schnell alles. Ab 1. Oktober beginnt die Einführungsphase. Ich glaube, im Januar steht dann der erste CBAM-Bericht an.
Okay, dann noch Nachrichten aus der Industrie anderer Art. Vielleicht nicht ganz so schön, und zwar aus der Mineralölwirtschaft. Da vielleicht auch eine Beobachtung, der Shell-Chef war auch beim BDW-Kongress. Er hat es geschafft, beim gesamten Vortrag und Podiumsdiskussion das Wort Öl nicht in den Mund zu nehmen, sondern er sprach immer von liquiden Molekülen. Fand ich interessant, in der Marketingsprache das zu beobachten. Aber die Nachricht, die wir heute eben bekommen hatten, auch von Shell, ist, dass tatsächlich, wo Shell diese Pläne zur Kürzung der Ölproduktion, da gab es ja sozusagen wirklich auch hier diesen klaren Plan, klimaneutral zu werden, wirklich raus aus den Fossilen, irgendwie perspektivisch zu gehen. Die wurden wohl gestrichen. Also wir zitieren hier nur, haben das jetzt noch nicht genau reingeschaut, aber sie sagen, damit kann man wohl so gut Geld verdienen und da soll dieser Bereich wieder gestärkt werden. Aber wie gesagt, hier eine Meldung aus dem Manager-Magazin, die da dieses von Shell so übersetzt haben und passend dazu auch von Total Energies, also der französische große Ölgigant hat gesagt, er stößt das gesamte Climate Tech Portfolio ab. Also viele dieser Mineralölwirtschaften haben ja auch in grüne Technologien in der Vergangenheit investiert, um hier sozusagen das zukünftige Geschäftsmodell, die Alternative aufzubauen. Und ist wahrscheinlich auch nicht so eine gute Nachricht im Punkto Klimaschutz, wenn dann hier eine weitere große Firma sagt, nee, damit können wir nicht so gutes Geld verdienen. Mit dem bestehenden Geschäft leben wir besser.
Der Vollständigkeit halber haben wir diese Woche als Personalie der Woche den Philipp Nimmermann. Er ist der Nachfolger von Patrick Kreichner als Staatssekretär im BMWK.
Und damit schließen wir auch das Kapitel Patrick Kreichen in diesem Podcast.
Gut, zum Schluss haben wir noch 4 Lesetipps dabei. Wir gehen inhaltlich gar nicht stark drauf ein. Wir wollen sie euch nur nennen und die Links in die Shownotes packen. Es wurde der World Energy Investment Bericht 2023 von der IEA veröffentlicht.
Ja, sind ein paar schöne Grafiken drin, also die dann wiederum Mut machen, dass wir vielleicht doch noch mit positiven Nachrichten abschließen, dass man wirklich sieht, wie die Investitionen in die Erneuerbaren tatsächlich die fossilen Investitionen jetzt langsam ablösen. Und ja, das sind doch mutmachende Grafiken, die man dort sieht. Aus den USA haben wir noch eine Veröffentlichung und zwar zur amerikanischen nationalen Clean Hydrogen Strategy und Roadmap.
Die Bundesregierung hat den Bundesbericht Energieforschung 2023 veröffentlicht. Da werden die Summen genannt, wie viel Geld wirklich jetzt in die Energieforschung geflossen ist und es werden die wichtigen großen Projekte, Forschungsprojekte genannt, aufgezählt, Fortschritte und natürlich Erfolge dieser Forschungsprojekte genannt.
Ja, hat dir wahrscheinlich ganz gut gefallen. 2 deiner schönen Projekte zur Begleitforschung, Wasserstoffreallabore und Wasserstoffleitprojekte TransHide sind da ganz vorne prominent dabei.
Und zum Schluss eine kleine Studie von TenneT. Sie heißt Quo Vadis Wasserstoffkraftwerke. Also wo sollen die Wasserstoffsprinter in Zukunft stehen?
Schön. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.